Ja, ich möchte mal die heutige Predigt mit einem Bekenntnis anfangen. Und zwar, wir haben gestern im Hauskreis über das Thema geredet, so wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und ganz besonders war so ein Schwerpunkt auch, wie gehen wir denn in Konfliktsituationen miteinander um? Also nicht speziell wir im Hauskreis, sondern einfach generell so wir als Christen auch. Und in dem Zusammenhang habe ich mich mal an eine Situation erinnert, wo ich hier in Dresden mit dem Auto unterwegs war und dann bin ich irgendwie über eine Kreuzung gekommen und dann kam da auf einmal irgendwo aus dem Off ein Radfahrer angeschossen, ohne großartig zu gucken und ist wirklich mir so direkt vor die Motorhaube, dass ich eigentlich mehr oder weniger eine Vollbremsung machen musste und ich bin dann echt so reflexartig erstmal auf die Hupe gedroschen und habe dann auch nochmal ziemlich laut Arschloch hinterhergeschrien. Und der Radfahrer, der hat eigentlich das auch nur durch so einen Schlenker vermieden, dass es gekracht hat. Und der hat noch so im Wegfahren mir einfach so über die Schultern Stinkefinger gezeigt. Und während der so wegfährt, also es ging alles blitzschnell, war in 2-3 Sekunden vorbei. Und während der Radfahrer so wegfährt, sehe ich, hey, das ist jemand aus unserer Gemeinde. Ich sage euch übrigens nicht, wer das war. Weiß ich nicht. Ja, ich muss sagen, so einerseits, ich finde diese Geschichte jetzt eigentlich eher irgendwie lustig als schlimm. Und andererseits aber habe ich schon so gedacht dann gestern, ja, immerhin. Ich meine, ich habe jemand aus meiner Gemeinde Arschloch genannt, jetzt wenn auch irgendwie nicht im Vorsatz oder so, und der das auch gar nicht gehört hat. Und naja, Jesus sagt halt schon auch mal in der Bergpredigt so sinngemäß, hey, also wer seinen Bruder Idiot nennt, der verdient das Gericht. Und irgendwie so, ich weiß nicht, findet das Jesus auch so lustig? Keine Ahnung. Und da habe ich so gedacht, Mensch, Gott sei Dank bin ich durch Jesus gerecht und nicht durch meine eigene Leistung, weil wenn ich selber reisen müsste und die Bergpredigt ernst nehme, dann hätte ich eigentlich in dem Moment schon verloren. Und jetzt, ich erzähle euch die Geschichte deswegen, weil das für mich auch so ein Aspekt ist in diesem ganzen Thema Herzenserweckung, das uns jetzt ja schon seit einem guten Jahr immer wieder begleitet. Ich kann mich daran erinnern, als ich so Mitte 20 war, da ist mir das ziemlich häufig passiert, dass ich irgendwie so im Auto unterwegs war als Fahrer und dann im Affekt irgendwie andere Fahrer ganz schön wüst beschimpft habe. Und also, ja, Kinder haben ihren Wortschatz erweitert, wenn sie mit mir unterwegs waren. Leute, die irgendwie besser erzogen waren, die haben irgendwie manchmal auch ganz schön große Augen gemacht, was da losging. Und mich hat das selber gewundert, weil ich eigentlich so von meinem Naturell, ich bin eigentlich gar kein jähzorniger Typ. Aber irgendwie, wenn ich hinterm Steuer war, da hat nicht viel gefehlt und ich konnte echt wüst über Leute schimpfen. Und dann war ich mal auf einer Studentenfreizeit und da war auch so das Thema, hey, was sind Dinge, wo du dir wünschst, dass Jesus dein Herz verändert? Und ich kann mich echt daran erinnern, dass ich damals wirklich vorgegangen bin und gesagt habe, hey, ich würde mir einfach wünschen, dass Jesus mir hilft, dass ich mich besser beherrschen kann, wenn ich Auto fahre, dass ich nicht so über Leute schimpfe. Und er hat dann für mich gebetet. Und ja, und das war nicht alles jetzt auf gleich, aber ich kann echt sagen, heute ist das viel, viel seltener. Also das ist wirklich nur, also da muss ich schon echt erschrecken oder so, oder da muss es irgendwie schon fast gekracht haben, dass mir sowas mal rausrutscht. Aber nur, weil irgendjemand anders sich halt blöd verhält oder so, ärgere ich mich vielleicht, aber ich schimpfe eigentlich nicht mehr über Leute. Und das ist für mich schon auch vielleicht ein kleinerer Bereich, aber so ein Bereich meines Lebens, wo ich wirklich glaube, da hat der Heilige Geist auch was an mir getan. Und das ist nicht nur eine Frage von Heiligung, das ist es auch, sondern hey, das fühlt sich ja irgendwo auch besser an. Also ich mache mir heute eigentlich keine Sorgen, wenn Leute mit ihren kleinen Kindern mit mir mitfahren, dass dann hinterher ich mal angesprochen werde und sage, was hat denn der für Wörter gelernt bei dir, weil ich mich einfach besser im Griff habe. Und das fühlt sich gut an. Und worauf ich raus will, eigentlich so mit diesem ganzen Vorlauf, wir betrachten dieses, oder ich habe es auch in meinen Predigten, dieses ganze Thema Herzenserweckung auch oft betrachtet unter dem Blickwinkel, so was ist die persönliche Berufung, was ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Jesus, mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Und das sind auch alles ganz, ganz wichtige Aspekte. Aber eine Sache, die auf jeden Fall auch dazu gehört, ist, dass diese Herzenserweckung ganz viel zu tun hat, auch einfach mit, ich nenne es mal, geistlicher Lebensqualität. Ich glaube, wenn uns der Heilige Geist diese Herzenserweckung schenkt, dann leben wir besser und glücklicher und freier, als wenn wir das nicht erleben. Im Galaterbrief 5 schreibt Paulus, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das hat was mit geistlicher Lebensqualität zu tun. Also ob du Freude im Leben hast, ob du Frieden hast, ob du geduldig sein kannst, da geht's dir doch besser, als wenn du das alles nicht hast. Oder im Römerbrief 15 steht, unsere Hoffnung wird immer größer durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist ein Unterschied, ob du Hoffnung in deinem Leben hast oder ob du sie nicht hast. Das hat was mit Lebensqualität zu tun. Oder auch im Römerbrief, der Geist Gottes bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und auch das wiederum, so diese Gewissheit zu haben, hey, ich bin wirklich ein geliebtes Kind Gottes. Und nicht, weil ich mir das irgendwie verdienen kann oder so, sondern einfach, weil es Punkt. Das hat was mit Lebensqualität zu tun. Es ist ein Unterschied, ob du diese Gewissheit hast oder nicht. Und was ich damit einfach sagen will, ist, dieses Ausstrecken nach der Herzenserweckung ist neben allem, was irgendwie mit Berufung und Auftrag und was ich zu tun hat, eigentlich auch was, was wirklich zutiefst in unserem eigenen Interesse liegt. Es geht uns wirklich besser, wenn wir diese Herzenserweckung erleben, als wenn wir sie nicht erleben. Und ich möchte heute mal über ein Gleichnis predigen, in dem Jesus uns über so, also vor ein paar Sachen warnt, die wirklich auch ein Hindernis sein können, um so eine Herzenserweckung zu erleben. Und dieses Gleichnis ist das Gleichnis vom Sämann oder manchmal heißt es auch das Gleichnis vom vierfachen Acker. Steht in drei von den vier Evangelien und ich möchte heute mal den Text im Matthäus-Evangelium mit euch zusammen angucken. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App auf dem Handy oder was auch immer, könnt ihr gern aufschlagen. Es steht in Matthäus 13 und ich würde mal anfangen ab Vers 3 zu lesen. Matthäus 13, ich lese mal ab Vers 3. Und da erzählt Jesus, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Und die Leute fragen dann so, Jesus, warum sprichst du in Gleichnissen zu uns und was bedeutet das jetzt eigentlich, was du uns gerade erzählt hast? Und Jesus legt dann dieses Gleichnis selber auch aus und ich lese weiter ab Vers 18. Da sagt Jesus, ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf den harten Boden fiel, steht für Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht. Doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Ja, und wie so oft verwendet Jesus hier ein Bild aus der Alltagswelt seiner Zuhörer, um geistliche Prinzipien begreifbar zu machen. Und dieses Gleichnis vom Sämann, dieses Bild aus der Landwirtschaft, war seinen Zuhörern sofort präsent. Damals haben die Landwirte natürlich jetzt irgendwie die Saat nicht maschinell ausgebracht, ist ja logisch, sondern stattdessen muss man sich das so vorstellen, dass der Bauer irgendwie so einen Umhängebeutel hatte, der war voll mit dem Saatgut und dann ist er über das Feld gegangen. Das war auch nicht so ordentlich gepflügt, wie das heute ist, sondern eher so ein bisschen, je nachdem, wenn er einen Ochsen gespannt hatte, ging das noch, wenn er das nicht hatte, wurde so ein Pflug auch durchaus wirklich selber gezogen und entsprechend war das einfach so zickzackmäßig ein bisschen aufgeritzt, die Erde. Und dann ist dieser Bauer übers Feld gegangen und hat so mit der Hand reingegriffen in diesen Beutel und hat es mal so im hohen Bogen übers Feld verteilt. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass viele Körner auf einem guten Boden landen und dann hoffentlich reife Frucht auch. Aber dass es halt auch viele Körner gibt, die an Stellen landen, die halt eben nicht ganz so günstig sind, weil so präzise kann man das gar nicht steuern. Und jetzt könnte man an der Stelle vielleicht einwenden, so, dass es ja eigentlich schon auch ganz schön unfair ist, dieses Gleichnis. Weil welchen Einfluss hat denn das Weizenkorn drauf, an welcher Stelle es landet und wie viel Frucht es hervorbringt? Aber hier im Gleichnis sind diese Weizenkörner, diese Saat, die stehen gar nicht für die Menschen, also für uns, sondern die stehen für das Wort Gottes. Und das meint zum einen die Bibel, das ist Wort Gottes, das meint aber auch jede Offenbarung von Gott bis hin zu Jesus selbst, von dem es ja auch im im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt, dass Jesus das Wort Gottes ist. Das ist die Saat in diesem Gleichnis. Und der Acker ist das Bild für alle Menschen, die in Berührung kommen mit Jesus, in Berührung kommen mit diesem Wort Gottes. Der Acker ist aber auch ein Bild dafür, für unsere persönliche Entscheidung, wie wir umgehen mit diesem Wort Gottes, durch das wir berührt werden. Also das ist das Bild. Die Saat ist das Wort Gottes, der Acker ist unsere Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und insofern, das einfach am Rande bemerkt, finde ich auch, dass dieses Bild vom Sämann, auch ein schönes Bild ist irgendwie für diese Großzügigkeit Gottes, wenn es darum geht, sich selber zu offenbaren. Das ist nicht so, dass der Bauer da läuft mit einer abgezählten Anzahl von Körnchen und es wird dann genau gesteckt und dann sagt der Bauer, da warte ich erstmal ab, ob sich das lohnt, sondern der läuft da mit seinem Beutel rum und greift rein und verteilt das mit voller Hand im hohen Bogen. Das ist auch so ein Bild für diese Großzügigkeit Gottes, für diesen Wunsch Gottes, sich uns wirklich zu offenbaren. Ja, und was passiert jetzt mit diesen Körnern? Einige von diesen Körnern landen auf dem Weg. Jesus sagt, die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Zum Stichwort Teufel möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, das ist ein Aspekt, den wir überhaupt gar nicht in den Mittelpunkt stellen müssen, in dieser ganzen Geschichte auch nicht stellen sollten. Jesus selber stellt den Teufel nie in den Mittelpunkt, die Bibel stellt ihn auch nie in den Mittelpunkt, sondern eigentlich geht es immer darum, was tut Gott und wie reagieren wir Menschen darauf. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem gut, wenn wir auch ein Bewusstsein dafür haben, dass dieses ganze Thema Herzenserweckung wirklich auch ein geistlich umkämpftes Thema ist. Das ist nicht, steht nicht im Mittelpunkt und es ist auch gar nicht irgendwie ein Kampf auf Augenhöhe. Und trotzdem ist es ein geistlich umkämpftes Thema. Und es ist gut, wenn wir das auch so ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Aber eigentlich, genau worauf ich raus will, ist, wenn hier davon die Rede ist, dass dieser harte Weg, dieser harte Boden für Menschen steht, die die Botschaft hören und sie aber nicht verstehen, dann meint es hier vom Urtext her, dieses Verstehen, nicht einfach nur so, naja, da geht's um was, was im Kopf passiert, was irgendwie verstandesmäßig passiert, so nach dem Motto, es gibt ein geistliches Gesetz, hast du das jetzt vom Kopf her kapiert, was das sagen soll, oder hast du das nicht kapiert? Sondern worum, also so im Sinne von, ja, es ist eine interessante Philosophie, das ist reizvoll, auch sich darüber auszutauschen und mal darüber zu diskutieren oder so. Das ist damit nicht gemeint, sondern dieses Wort Verstehen vom Urtext her meint eigentlich so viel wie, hast du das verstoffwechselt? Macht es was mit dir? Ist es irgendwie was, was eine Veränderung auch in dir hervorruft, wo du dir selber die Frage stellst, was hat denn das für mich ganz persönlich zu bedeuten, für mein ganz konkretes Leben? Und was uns Jesus hier sagt, wenn er das mit diesem harten Weg in Zusammenhang bringt, ist, dass dieses Verstoffwechseln manchmal auch mit ganz schön Aufwand verbunden sein kann. Der letzte Sommer war ja bekanntlich extrem trocken, wissen wir alle. Und unsere Nachbarn, die haben dann irgendwann beschlossen, sie werden jetzt aufhören, ihren Rasen zu wässern, einfach weil ihnen das zu viel Wasser war, das sie da gebraucht hätten. Und dann haben sie zusätzlich irgendwie noch so ein XXL-Planschbecken so in ihrem Garten stehen gehabt, wo dann die Enkelkinder den ganzen Sommer über drin rumgetobt haben. Also es war immer so anfeuchten und dann trampeln die Enkelkinder eine halbe Stunde drauf rum, jetzt feuchten es wieder an, dann trampeln die Enkelkinder wieder eine halbe Stunde drauf um. Und im Herbst war so dieser ehemalige Rasen einfach so richtig schön festgestampfte, nackte Erde. Und unser Nachbar war dann irgendwie 2 Tage damit beschäftigt, so diesen Garten überhaupt erstmal so weit umzugraben, damit es Sinn macht, da wieder neuen Rasen reinzupflanzen. Und ich erinnere mich, wie er da so stand und sagt, so, jetzt bin ich steinreich, weil das waren so diese ganzen Steine, die er da beim Umgraben aus dem Boden rausgeholt hat. Wahrscheinlich war auch ein Drittel von diesen ganzen Steinen irgendwie Katzenscheiße von unseren Katzen. Die haben sich nämlich auch gefreut über diese riesige Fläche, die da schön umgegraben war. Aber das war richtig Arbeit. Und der Punkt, auf den ich raus will, ist, dass wir manchmal auch Bereiche in unserem Leben haben, die richtig trocken und festgetrampelt sind. Ja, sei es, weil wir da eine ganz tiefe Prägung haben, die wir irgendwoher mitbringen, vom Elternhaus oder woher auch immer. Oder sei es, dass es ganz alte Gewohnheiten sind, Dinge, die wir halt schon immer so gemacht haben und es ist richtig festgestampft in unserem Leben. Sei es, dass es Verletzungen sind, die uns einfach begleiten und die wir auch nicht einfach nur so Kraftbeschluss irgendwie ablegen können oder was auch immer. Und wenn wir den Wunsch haben, dass Jesus unser Herz auch an solchen Punkten verändert, dann müssen wir manchmal auch einen ganz schönen Aufwand betreiben, um dieses Stück Boden umzugraben, damit das Wort Gottes an dieser Stelle Wurzeln schlagen kann. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich bei bestimmten Dingen in meinem Leben einfach sage, da brauche ich Seelsorge, das kriege ich selber nicht hin, das kann so ein Umgraben sein. Oder dass ich sage, ich muss mich mal mit einem bestimmten Thema wirklich ganz bewusst beschäftigen, um da irgendwie besser ranzukommen in meinem Leben. Oder zu sagen, da muss ich wirklich am Gebet dranbleiben. Das ist halt nicht nur getan, dass ich mich halt einmal hinstelle und sage, Jesus, verändere da mein Herz, sondern da muss ich halt vielleicht wieder und wieder und wieder zu Jesus kommen und zu sagen, ich weiß, ich habe es schon wieder nicht geschafft, aber ich wünsche mir das wirklich, Jesus, dass du mein Herz veränderst an diesem Punkt meines Lebens. So all das kann so eine Form sein, diesen festgestampften, harten Boden in unserem Leben umzugraben. Und manchmal braucht es das, damit Veränderung im Herzen passieren kann. Dann erzählt Jesus, gibt es einige Körner, die auf felsigen Boden gefallen sind. Jesus sagt, der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Und ich vermute mal, dass jeder Christ solche Zeiten kennt, in denen du, oder ich hoffe zumindest mal, dass ihr das alle kennt, in denen man einfach nur mal so richtig schön geflasht ist, wo du irgendwie auf einer Konferenz bist und es ist einfach richtig super, irgendwie richtig coole Lobpreisband, richtig coole, inspirierende Redner. Oder du bist auf einer Freizeit und sagst, Mensch, so eine tolle Gemeinschaft, so inspirierende Menschen und du denkst, wow, was für eine coole Zeit. Oder du machst irgendwie einen Dienst und du erlebst, da geht richtig was ab. Menschen sind gesegnet, da kommt Frucht dabei rum und du gehst abends nach Hause und sagst, ja, hey, ich weiß genau, warum ich das mache. So eine gute Sache, das zu machen. Oder du erlebst irgendwie, dass Gott irgendwas in deinem Leben tut oder durch dich tut, wo du sagst, ja, das kann ich jetzt natürlich wirklich nicht erklären. Da hat Gott echt ein Wunder geschenkt. Und da ist man sehr zu Recht einfach auch mal richtig geflasht und das dürfen wir auch voll und ganz genießen. Und dann vermute ich aber auch, dass jeder Christ auch Zeiten kennt, die sich ganz anders anfühlen, wo es einfach echt trocken ist, wo es echt zäh ist, wo es einfach nur nervt, wo du so das Gefühl hast, redet Gott eigentlich überhaupt noch mit mir, macht Gott überhaupt noch irgendwas in meinem Leben oder durch mich? Und mit Sicherheit ist nicht jede von diesen Trockenzeiten, so nenne ich es mal, gut oder von Gott gewollt. Aber Fakt ist halt eben auch, ohne solche trockenen Zeiten entwickelt keine Pflanze tiefe Wurzeln. Eine Pflanze, die immer nur im Feuchten steht, die braucht keine tiefen Wurzeln, wozu auch? Es braucht diese trockenen Zeiten, um diese tiefen Wurzeln zu entwickeln. Ich habe, Nadine, du hast vorher diese Geschichte erzählt mit dieser Eichel, die so einen ganzen Winter über so im Boden liegt. Und ich habe mal gehört, dass bei verschiedenen Pflanzen ist es wirklich so, dass die Zwiebel, die muss den ganzen Winter im Boden liegen und erst mal Frost erlebt haben, sonst kann da im Frühjahr nichts wachsen. Und wenn du keine Ahnung hättest von Pflanzen, also so jemand bist, so wie ich, da würdest du ja auch erstmal intuitiv denken, naja, also da geht ja offensichtlich gar nichts. Diese Zwiebel, die liegt jetzt hier schon monatelang im Boden, da wächst nichts, da kommt nichts. Die ist doch wahrscheinlich einfach tot. Aber sie braucht diesen Frost. Und die Pflanzen brauchen Trockenheit, um tiefe Wurzeln zu entwickeln. Und deshalb schreibt Jakobus auch im Jakobusbrief, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Auch mal eine interessante Perspektive, auf sowas zu blicken. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Denn ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Und es ist nichts anderes als dieses Prinzip, die Pflanze braucht die tiefe Wurzel, dann, wenn Trockenheit ist, aber es ist auch diese tiefe Wurzel, die Stabilität gibt und auch hilft, solche Trockenzeiten zu überstehen. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass eben es Pflanzen gibt, die auf felsigen Boden wachsen und da wachsen einfach keine tiefen Wurzeln und sobald dann mal diese Trockenzeit kommt, verdorren die Pflanzen auch, ist es für mich auch immer so ein Bild für eine Art von Jesus-Nachfolge, die so einfach, sage ich mal, Spaß oder gutes Gefühl so zum Kriterium dafür macht, ob irgendwas Gottes Willen entspricht. Hey, wenn es sich gut anfühlt, wenn es Spaß macht, dann ist es bestimmt das, was Gott für mich will. Und wenn es herausfordernd ist, kann das eigentlich nicht sein, dass es von Gott kommt, weil Gott liebt mich doch, der würde mir doch nichts zumuten, was sich in dem Moment vielleicht nicht so gut anfühlt. Und auf diese Art und Weise entwickeln wir aber diese tiefen Wurzeln eben nicht. Und das Problem bei der ganzen Sache ist ja gar nicht, dass irgendwie Gott dann derjenige ist, der uns dann da, keine Ahnung, wegrätscht, weil er irgendwie dann sauer auf uns ist, sondern das Problem ist, wir sind halt eben noch nicht im Himmel und diese Trockenzeiten, die werden kommen. Auch diese Trockenzeiten, die eben nicht von Gott gewollt sind, die nicht gut sind, aber sie kommen trotzdem. Im Himmel irgendwann wird es anders sein. Und die Frage ist einfach, haben wir diese tiefen Wurzeln, um solche Zeiten zu überstehen? Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, das mir da immer sehr eindrücklich ist, ich habe das, glaube ich, auch schon mal bei irgendeiner Predigt erzählt, ist, dass ich mal, als ich noch Student war, da haben wir mit unserer Studentengruppe einen Alpha-Kurs veranstaltet und da ist eine Frau gekommen, auch als Teilnehmerin, die ziemlich stark depressiv war und im Laufe dieses Kurses dann auch in einen stationären Klinikaufenthalt machen musste. Und ich hatte einfach so diesen Eindruck, von Jesus her, geh die Frau in der Klinik besuchen. Was ich dann auch gemacht habe und ja, das ging irgendwie so über mehrere Wochen. Ich bin einmal die Woche hingefahren, saß da irgendwie eine Stunde oder so und die hat dann immer irgendwie so ihren ganzen Weltschmerz da irgendwie von sich gegeben und ich hatte nie das Gefühl, dass der das jetzt irgendwie hilft oder gut tut oder irgendwas. Ich hatte immer das Gefühl, die steigert sich nur noch mehr rein, einfach in die ganze Depression. Aber ich hatte den Eindruck, dass Jesus sagt, hey, geh hin und besuch die Frau. Und irgendwie so nach 5-6 Wochen ist sie dann irgendwie in eine andere Klinik verlegt worden, irgendwo am anderen Ende der Republik. Und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Und ich habe wirklich jahrelang gedacht, das war jetzt halt, naja, so nach dem Motto, war zwar gut gemeint, aber das hat jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich was gebracht. Und irgendwann 10 Jahre später oder so bin ich ihr dann mal begegnet, so mehr oder weniger zufällig, so zufällig wie halt Dinge bei Gott sind. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, dass du mich damals besucht hast im Krankenhaus, es war was, was für mich eine ganz große Rolle gespielt hat, an Gott dran zu bleiben, weil ich einfach dort das Gefühl hatte, hey, die Christen sind halt doch nicht alles nur Heuchler oder so, da hat sich wirklich jemand auf den Weg gemacht, um mich zu besuchen. Und dadurch bin ich an Gemeinde dran geblieben und weil ich an Gemeinde dran geblieben bin, bin ich wahrscheinlich auch an Gott dran geblieben. Und mich hat es geflasht, weil ich habe ja in diesen Treffen, ich habe ja nichts geleistet. Ich saß immer irgendwie drin und habe so gedacht, Jesus, du musst mir doch jetzt mal irgendwas Weises irgendwie eingeben, was ich der Frau sagen kann, um ihr zu helfen. Und ich fühle mich einfach nur so zum Kotzen hilflos und gehe da raus. Und ja, also ich bin nicht der Held in der Geschichte, will ich damit einfach nur sagen. Und ich habe dann nach 10 Jahren einfach gestaunt, was es auch im Leben dieser Frau bewirkt hat. Und für mich ist das so wie so eine Wurzel für Situationen, wo ich einfach vielleicht einen Dienst tue, wo ich empfinde, Gott stellt mich rein in den Dienst und ich habe so immer das Gefühl, aber es kommt doch gar nichts dabei rum und diese Wurzel sagt mir immer, hey, das weißt du nicht, was dabei rumkommt. Vielleicht passieren Dinge, von denen du keine Ahnung hast und solange du das Gefühl hast, von Gott her macht es, halt dran fest, das zu machen. Und es ist wie eine Wurzel, die in so einer Trockenzeit für mich entstanden ist. So ein konkretes Beispiel dafür. Also wenn wir den Wunsch haben, dass Jesus unser Herz verändert, hin auch zu einfach zu Geduld, zu Standhaftigkeit, auch dahin, dass wir auch trotz schwerer Zeiten auch Freude empfinden können, wenn du eigentlich sagst, eigentlich ist ganz viel Scheiße, aber es gibt auch wirklich Dinge, über die ich mich freuen kann, wo ich dankbar sein kann. dann ist es auch notwendig, dass wir eine Offenheit dafür haben, dass eben Spaß oder gutes Anfühlen oder so nicht das einzige Kriterium dafür ist, wie Gott uns gerade in dem Moment fühlt. Und es kann sein, dass du irgendwie einen Dienst tust, wo du das Gefühl hast, da kommt gar nichts dabei rum, so wie es mir gegangen ist. Oder das kann sein, dass dir Jesus aufs Herz legt, auch einen Menschen zu vergeben, der dich wirklich ganz tief verletzt hat und das fühlt sich in dem Moment nicht gut an. Oder dass dich Jesus in irgendeine Situation stellt, wo du weißt, also da mache ich mich jetzt echt zum Löffel, wenn ich tue, was Jesus von mir will. Aber das sind alles solche Sachen. Sind wir offen dafür, uns von Jesus auf eine Art und Weise führen zu lassen, die sich in dem Moment erstmal nicht gut anfühlt. Und das brauchen wir aber, wenn wir unser Herz an diesen Punkten verändern lassen wollen, wenn es eben um Geduld geht, um Resilienz, wie man das so schön nennt, Freude trotz schwerer Zeit und alles, was damit reinspielt. Die Körner, die auf den dünnen, felsigen Boden fallen. Dann gibt's Körner, die fallen unter die Dornen. Jesus sagt, die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Jetzt ist ja Dornengestrüpp so im Mittelmeerraum ein anderes Kaliber als hier bei uns. So Dornen, die können schon auch mal so 2 Meter hoch werden und höher. Und diese Dornen, die konkurrieren natürlich mit dem Weizen oder was auch immer dieser Bauer da sät, einfach um Ressourcen. Also da geht es ja nicht nur darum, dass es halt schwierig ist zu ernten, wenn so ein Weizen halt mitten im Dornengestrüpp steht, sondern sowohl der Weizen als auch die Dornen, die brauchen Licht, die brauchen Wasser, die brauchen Nährstoffe. Und wenn die Dornen 2 Meter hoch sind, dann wächst da an der Stelle kein Weizen mehr. Und die Dornen hier in diesem Gleichnis für Jesus, interessanterweise, sind ja nicht einfach nur ein Bild für negative Dinge, Sünde oder was auch immer, sondern sie sind eigentlich ein Bild für das pralle Leben. So für die Sorgen, die man sich macht, für die Freuden, die man hat, einfach für den Alltag und alles, was im Alltag so auf einen einstürzt. Und all das sind eben auch Dinge, die konkurrieren mit Jesus um den Platz in unserem Leben. Das ist das Bild, das da drin steckt. Und jetzt ist es natürlich klar, Alltag ist völlig unvermeidlich. Wir alle müssen in irgendeiner Form einen Alltag leben. Wir gehen ja jetzt nicht irgendwie ins Eremitenkloster. Und da gehören Sorgen dazu, zu diesem Alltag. Da gehören Freuden dazu. Und es darf auch alles sein. Das ist alles überhaupt kein Problem, auch für Jesus nicht. Aber diese Dornen sind zugleich auch ein Bild für eine Art von Jesus-Nachfolge, in der ich einfach Lebensbereiche habe oder sogar vielleicht in meinem ganzen Leben Jesus nur eine untergeordnete Rolle spielen lasse. So, naja, so wenn es reinpasst, packe ich noch ein bisschen Jesus obendrauf. Aber eigentlich wird mein Leben so von diesem ganzen Alltag und von all diesen Dingen bestimmt, die so auf mich einstürzen. Und es kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ich sage, hey, wenn ich im Gottesdienst bin oder im Hauskreis oder in irgendwelchen frommen Settings, in Anführungszeichen, ja klar, da strecke ich mich aus nach Jesus und da wünsche ich mir sein Reden und da frage ich einfach Jesus, was hast du vor mit mir? Aber wenn ich dann zum Beispiel auf Arbeit bin, habe ich so diese Fragen gar nicht auf dem Schirm. Es ist gar nicht eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, Jesus, ich will gar nicht, dass du irgendwie hier eine Meinung hast zu meinem Arbeitsalltag, sondern ich habe es einfach nicht auf dem Schirm. Das ist so eine Folge davon, wenn dieses Saatgut unter die Dornen fällt. Und wenn wir uns wünschen, dass Jesus unser Herz verändert, dann müssen wir auch wachsam sein, wo vielleicht in unserem Leben Dinge heranwachsen, die einfach mit Jesus konkurrieren, die den Platz einnehmen in unserem Leben, den eigentlich Jesus einnehmen sollte. Und ich denke, so eine Situation, die gerade auch in unserer Gemeindesituation da ziemlich häufig herausfordernd ist, ist halt auch gerade so das ganze Thema junge Familie. So mit allem, was da einfach an Stress und Belastung und sicher auch schönen Sachen irgendwie so auf einen einstürzt. Und lass mich das so ein bisschen näher ausführen, bevor mir in Zukunft noch häufiger Leute den Stinkefinger auf offener Straße zeigen. Ich rede hier an der Stelle überhaupt gar nicht drüber, über Dienste in der Gemeinde oder so, darum geht's mir gar nicht. Und es geht mir auch gar nicht drüber, dass Leute, die keine Kinder haben, natürlich ganz andere Freiräume haben, stille Zeit zu machen oder Bibel zu lesen oder was auch immer, als Leute, die, was ich, 2, 3 kleine Kinder zu Hause haben. All das ist überhaupt gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach die simple Frage, ist König Jesus der Herr über dein ganzes Leben? Auch als junge Mutter oder als junger Vater? Weil das ist der Anspruch von Jesus. Und die Frage ist dann einfach, was heißt das konkret? Bin ich da dran für mich? Ist es eine Frage, die mich bewegt, zu sagen, was heißt das für mich, mit dem, was einfach an Alltagsgewühl und Stress und Zeug in meinem Leben los ist, dass Jesus mein Herr und König ist. Und das geht's. Und alles andere folgt da draus oder folgt nicht, je nachdem, wie Jesus dich eben führt. Aber das ist auch so ein Bereich, wo das schnell passieren kann, dass die Dornen höher wachsen als Jesus in unserem Leben und da so eine Konkurrenzsituation entsteht. Ja, und dann gibt es schließlich noch einige Körner, die auf guten Boden fallen. Jesus sagt, der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren, 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Und es klingt super und ist es natürlich auch, aber ich denke, jeder Landwirt wird bestätigen können, also selbst auf dem besten Boden ist die ganze Geschichte mit der Frucht kein Selbstläufer. Es ist immer noch irgendwie mit Arbeit verbunden, dem allerbesten Ackerboden das Brot abzuringen, wie so die alte Luther-Übersetzung von der Geschichte in Genesis. So heißt es, im Schweiße deines Angesichts wirst du dem Acker dein Brot abringen. Und für mich ist so der Punkt an diesem bei diesem vierten sozusagen Ackerfeld, diesem guten Boden, auch so die Frage, wie sehr ist uns das auch bewusst, diesen Ackerboden, der uns gegeben ist, so dieses Herz, das wir haben, auch bewusst zu kultivieren. Also so wie irgendwie ein Garten oder halt wirklich wie ein Feld, wo du dir ja auch überlegst, was soll dort wachsen, was soll dort nicht wachsen. Und je nachdem, das heißt ja was. Also was dünge ich, was bewässere ich, und was sind vielleicht Dinge, die ich ausjäte oder die ich vielleicht sogar richtig ausgraben muss mit Wurzeln und allem. Und ist es so eine Art und Weise, wie wir an die Frage rangehen, was soll eigentlich auf diesem guten Acker wachsen, von dem wir uns einfach wirklich wünschen, dass Jesus die oberste Priorität hat. Und ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Kultivierung, das nenne ich es mal, ist sicher das Thema Gebet, weil Herzensveränderung ist nach wie vor ein Wirken Gottes und es geht nicht darum, dass wir irgendwas hier Kraft unserer Wassersuppe selber produzieren. Und das ist ja das, wo wir wirklich auch seit einem guten Jahr dran sind, wirklich dieses Gebet zu sprechen, Jesus, veränder mein Herz. Und das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Teil, ohne den geht's definitiv nicht. Aber ich denke, es gibt darüber hinaus auch noch eine Reihe von anderen Sachen, die man wirklich tun kann, um so seinen Herzensacker gut zu kultivieren. Ich möchte euch einfach ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben nennen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, es gibt so, sage ich mal, bestimmte Arten von Facebook-Aktivitäten, die tun mir irgendwie einfach nicht gut. Es gibt so bestimmte politische Einstellungen, die regen mich auf und da stehe ich in der Versuchung, mit Leuten rumzudiskutieren auf Facebook. Und wenn ich das tue, stehe ich immer in der Gefahr, dass ich anfange, auf eine Art und Weise zu diskutieren, wo ich einfach denke, hey, da bist du jetzt eigentlich kein Botschafter für Jesus. Und da geht es nicht darum, eine politische Meinung zu haben, die habe ich auch auf Facebook, aber es geht darum, auf welche Art und Weise redest du eigentlich mit Leuten, die anders ticken als du. Und für mich war einfach die Konsequenz, dass ich gesagt habe, hey, auf bestimmte Arten von Facebook-Diskussionen lasse ich mich einfach von vornherein gar nicht ein, weil ich einfach merke, es tut mir nicht gut. Ich fange an, mich auf eine Art und Weise zu verhalten, wie ich mich eigentlich nicht verhalten möchte. Oder ein anderes Beispiel für Dinge, die ich bewusst vermeide. Ich bin so von meinem Naturell her eher so ein melancholischer Mensch und wenn es dir ähnlich geht, dann weißt du das vielleicht, melancholische Leute haben ja auch manchmal so die Neigung, sich auch so ein bisschen in ihrem Weltschmerz zu suhlen. Und ich habe so früher, so als Teenager mit Weltschmerz, ist auch keine Herausforderung, aber auch später, das war, wenn ich immer so Anflüge hatte, da gab es so bestimmte Bands und bestimmte Musikarten, die habe ich mir dann gerade noch angehört, wohlwissend, das zieht mich nochmal richtig runter, aber das war einfach in dem Moment, man suhlt sich halt in seinem Weltschmerz. Und ich sage heute inzwischen, wenn ich einfach merke, ich bin wieder gerade in so einer Phase, wo ich nicht so gut drauf bin, ich will einfach bestimmte Musik nicht hören, weil ich einfach weiß, das zieht mich echt noch weiter runter. Und was ich einfach feststelle ist, je länger ich das wirklich bewusst so mache, desto leichter fällt mir das. Also das ist gar nicht so, dass ich sage, ich muss da jetzt widerstehen, diese Musik zu hören, sondern ich habe auch irgendwie gar nicht mehr so sehr den Drang. Ich kann die Musik gut hören in Zeiten, wo ich gut drauf bin und ich kann sie gut weglassen in Zeiten, wo ich merke, es tut mir einfach in dem Moment nicht gut. Also es gibt Dinge, die kann man weglassen. Und es gibt umgekehrt auch Dinge, die kann man ganz bewusst tun. Will ich auch ein paar Beispiele nennen. Also ich finde zum Beispiel das immer wertvoll, mich ganz bewusst der Gegenwart Gottes auszusetzen. Das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel gern auf irgendwie Lobpreiszeiten auch mit annehme. Nicht nur, um Gott die Ehre zu geben, was ganz wichtig und gut ist, sondern einfach, weil ich auch sage, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, das macht was mit mir. Und danach strecke ich mich bewusst aus nach dieser Gegenwart. Oder es gibt eine Reihe von so frommen Podcasts, wo ich einfach merke, die tun mir wirklich gut, die inspirieren mich und ich nehme mir wirklich die Zeit, auch immer wieder solche Podcasts zu hören. Oder auch so ein Beispiel, als Ehepaar zusammen beten. Die Christina und ich, wir haben schon immer zusammen gebetet, also seit wir verheiratet sind, vorher auch schon. Aber es war über längere Zeit einfach so, das war immer, naja, wir haben halt gebetet, wenn es einen Anlass gab. Das heißt, ganz oft irgendwie, keine Ahnung, es brennt halt der Kittel, ist irgendeine Not, irgendwas ist passiert. Komm, wir beten da jetzt dafür. Und seit ein paar Jahren haben wir mal angefangen zu sagen, nee, wir kultivieren das wirklich ganz bewusst. Wir nehmen uns bewusst solche Zeiten, wo wir sagen, wir beten dort zusammen und da fällt uns schon was ein, wofür wir beten können. Das war noch nie der Engpass, aber wir nehmen uns wirklich diese Zeit. Und wo ich echt gestaunt habe, ist, ich habe früher so, war ich immer sehr genervt von diesem Spruch, dieses kennt ihr vielleicht auch, so Couples that pray together, stay together. Also heißt auf Deutsch so viel wie, also Ehepaare, die zusammen beten, bleiben auch zusammen. Und mich hat es genervt, weil ich gedacht habe, ey Leute, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu simpel. Und was ich inzwischen, ich muss echt sagen, also mich nervt das fast auch, diese Feststellung, aber ich muss echt sagen, es tut uns als Ehepaar wirklich gut. Es tut uns als Ehepaar gut. Ich kann es leider nicht anders sagen. Na? Und das ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, ich möchte das bewusst kultivieren, mit meiner Frau zusammen zu beten, nicht nur, wenn gerade wieder der Kittel brennt, sondern bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir einfach wissen, donnerstags ist so ein Tag, dann nehmen wir uns einfach mal Zeit und setzen uns hin und beten zusammen und da fällt uns schon was ein, wofür wir dann beten können. Und ich könnte andere Beispiele mehr bringen. An der Stelle einfach als letztes will ich nochmal auch ganz bewusst mit reinwerfen. Bibel lesen ist auch so ein Ding, wenn wir schon über Wort Gottes reden. Also sich diesem Wort Gottes auch bewusst auszusetzen, hat auch was damit zu tun, Gott wirklich Freiräume zu geben, auch diesen Acker zu bearbeiten. Und genau, was auch immer dir hilft, ist vielleicht auch mal was, worüber man sich im Hauskreis austauschen kann oder sowas, hilft mir eigentlich, meinen Acker zu kultivieren, der mir so gegeben ist im Leben. Ja, mehr möchte ich an der Stelle so an Beispielen oder so gar nicht dazu sagen. Ich möchte uns einfach einladen, auch jetzt für die Ministry-Zeit, wenn es dir jetzt so geht, dass du sagst, ja, es gibt einfach in meinem Herzen so Ackerbereiche, wo ich merke, so das eine oder andere, was Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt, das trifft schon auf mich zu. So, es gibt irgendwie Dinge, die sind mir wichtiger geworden, als Jesus sie eigentlich sind. Oder es gibt so Dinge, wo ich sage, ja, da ruft mich Jesus eigentlich zu einer Sache, die fühlt sich nicht so gut an. Und ich habe mich da so ein bisschen gedrückt davor bisher. Oder einfach, wo du merkst, das sind einfach so Gewohnheiten, Prägungen, da müsste ich eigentlich schon mal rangehen. Dann lass uns doch zusammen jetzt auch einfach vor Gott kommen. Und einfach einen Heiligen Geist einladen, dass er uns echt auch an der Stelle berührt. Und ich will dann einfach auch gern stellvertretend beten. Und wenn du sagst, da kann ich einfach innerlich auch mitgehen, dann sei doch eingeladen, da einfach mitzubeten. Ich würde da auch schon die Band mit nach vorne bitten. Und wir werden dann im Anschluss auch in der Ministry-Zeit natürlich wie immer die Gelegenheit haben für, also was auch immer, dich segnen zu lassen, wenn es Dinge gibt, die vielleicht auch gar nichts mit der Predigt zu tun haben, aber du sagst, da brauche ich einfach einen Segen, ist auch dafür natürlich die Gelegenheit. Ja, und ich lade euch einfach ein, auch dazu aufzustehen und wie gesagt, du bist ja dann völlig frei, das mitzubeten oder nicht mitzubeten, aber lass uns doch mal zusammen aufstehen, bitte. Jetzt quasi. Herr Jesus, wenn ich so jetzt die Jahre Revue passieren lasse, die ich jetzt auch mit dir zusammen unterwegs bin, da merke ich einfach so, da gibt's echt Sachen, da sind Dinge gewachsen, über die ich echt dankbar bin und wo ich sage, Mensch, cool, da freue ich mich drüber. Aber ich sehe auch immer wieder so Dinge, wo vielleicht nichts gewachsen ist oder wo vielleicht nicht das gewachsen ist, was ich mir gewünscht hätte. Und Jesus, ich danke dir zuallererst dafür, dass das wirklich hier nicht darum geht, uns die Eintrittskarte in den Himmel zu verdienen oder irgendwas, sondern dass es am Ende um nichts anderes geht, als um eine Lebensqualität, die du uns versprochen hast und nach der wir uns ausstrecken dürfen. Und in diesem Sinne, Jesus, halte ich dir wirklich mein Herz hin, mit allem, was gut ist und mit allem auch, was vielleicht auch dem im Wege steht, was du vorhast für mich. Und Jesus, ich bete zuallererst, dass du mein Herz wirklich berührst, dass du den festgetrampelten Boden weich machst, dass du mir hilfst, die Dornen zu stutzen, dass du den Wurzeln hilfst, die an den Steinen vorbeizuwachsen, den Fels zu durchbrechen, wenn sowas geht. Und dass in dem Sinne einfach echt Veränderung passieren kann, auch dort, wo mein Herz dem entgegensteht. Und ich bete auch, dass du mir wirklich Weisheit schenkst, wo diese Bereiche sind in meinem Leben, dass ich wirklich auch bewusst rangehen kann. Jesus, ich bete, dass du mir Barmherzigkeit mit mir selber schenkst, dort, wo ich einfach Dinge erkenne, wo die einfach nicht so toll sind, und dass ich wirklich als Kind Gottes an das Ganze rangehen kann und nicht als jemand, der Angst hat vor der Verurteilung, vor der Ablehnung durch dich. Und Jesus, du siehst es hier, jeden Einzelnen, der hier steht und dem das im Herzen ähnlich geht, der jetzt mitgebetet hat. Und Jesus, wir wünschen uns einfach mehr von dir in diesem Herzen. Mehr Veränderung, mehr Leben, mehr lebendiges Wasser. Mehr von dir, Jesus. Wir stellen uns dort wirklich unter deinen Segen und wir beten, dass du uns veränderst. Und lasst uns einfach so einen Moment auch in dieser Stille verharren, und wir werden auch die Gelegenheit nutzen, nochmal, die Nadine und ich, dass wir uns nochmal auch absprechen, so was empfinden wir von Gott her, was ist jetzt für die